Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Unser Gast hatte seinen ersten Auftritt vor Zehntausenden von Menschen im zarten Alter von 9 oder 10. Er war im Berliner Olympiastadion an der Hand von einem Fußballer. Einlaufkind beim Spiel Hertha BSC gegen HSV. Inzwischen ist er an Publikum gewöhnt, allerdings nicht mehr auf dem Fußballfeld, sondern im Theater und vor allem im Film. Ich begrüße den Schauspieler Langst und Übel. Hallo.
Hallo, guten Tag. Frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr, genau. Ist ja ganz frisch noch das neue Jahr. Welcher Fußballer war das? Können Sie sich erinnern damals?
An wen? An dessen Hand ich war? Oh, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Arne Friedrich zunächst das 1:0 geschossen hat. Das war Abstiegskampf. Und dann gab es einen Torhüter, der hieß Sascha Burchardt, der zweimal in einer wirklich sehr identischen Aktion den Ball rausgeköpft, woraufhin ein Hamburger ein Tor geschossen hat. Dann stand es 2:1 und dann am Ende war es 3:1. Und Hertha ist dann, glaube ich, in dieser Saison abgestiegen und Arne Friedrich ist zu Wolfsburg, glaube ich, gewechselt.
Und ich verstehe jetzt gerade nicht, warum Sie nicht beim Fußball geblieben sind, so sehr, wie Sie das interessiert. Ich sage, Sie sind Publikum gewöhnt, aber so viele Leute auf einmal wie damals, mehrere 10.000, haben sie dann auch eigentlich nicht mehr erreicht, oder?
Nicht so richtig. Also ich glaube, erreicht schon.
Aber nicht auf einmal.
Nicht auf einmal. Im Burgtheater sitzen nur 1.000.
Nur 1.000, auch schon eine ganze Menge. Aber Hertha sind Sie bis heute treu?
Ja, absolut. Obwohl es natürlich einfach nicht so einfach ist, Hertha-Fan zu sein. Aber man gewöhnt sich ja auch daran, Hertha-Fan zu sein. Das heißt, man gewöhnt sich daran, dass alles etwas mittelmäßig ist. Man gewöhnt sich daran, dass man mal absteigt. Aber ich bin zuversichtlich, die Saison läuft ja noch und wir sind nur auf dem 12. Platz stand jetzt und wir müssen es ja noch unter die ersten 3 schaffen.
Na, da ist ja noch Zeit, genau. Luft nach oben. Ist ja immer gut, wenn man Luft nach oben hat. Langst und Übel ist nicht nur Hertha treu, sondern in gewisser Weise ja dem Fußball dann doch. In der Netflix-Serie Dogs of Berlin spielt er den Nationalspieler Rafael Bupenga. Er ist in mehreren Netflix-Serien zu sehen. Er hat in Christian Petzolds Kinofilm Roter Himmel eine Hauptrolle gespielt und kommt gerade aus Wien. Das Burgtheater war eben schon kurz erwähnt. Da steht er nämlich als Demetrius in Shakespeares Sommernachtstraum auf der Bühne. Da haben wir ja wieder das große Live-Publikum eben. 1000.
Absolut.
Wie ist das eigentlich vor Publikum Theater?
Wow, also das war ja mein Theaterdebüt. Ich habe davor, also als Kind an der Schaubühne oder auch am Deutschen Theater in so Jugendtruppen mitgespielt, aber es ist schon so mein professionelles Theaterdebüt. Ich muss sagen, absolut nerve-wracking, also einfach geisteskrank, da vor 1000 Augen oder 2000, man hat ja 2, ne?
Ja.
auf die Bühne zu treten. Ich habe aber das Glück, dass in meiner ersten Szene, wo Demetrius auftaucht, er einfach Todesangst hat. Und
da kann man also das Nervöse ausspielen.
Das ist absolut
ausspielen.
Echt. Und ich kann mich erinnern, bei vor der Premiere, so habe ich mich selber noch nie erlebt. Ich habe aber neulich im Guardian, glaube ich, irgendwas gelesen, dass wohl ein Schauspieler an dem Abend der Premiere einen ähnlichen Adrenalin-Level hat wie in einem Autounfall.
Ach, das ist ja richtig.
Und ich glaube, das macht irgendwie Sinn. Also das war krass. Ich war ein bisschen wie bei meiner ersten Fahrprüfung. Da war ich auch so furchtbar aufgeregt. Das daran kann ich mich noch erinnern.
Und die erste Fahrprüfung, das klingt so, als ob das dann nicht gelungen wäre. Gut, wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Die Anspannung also im Theater eine ganz andere als vor der Kamera?
Absolut, weil da sagt ja keiner Stopp oder so. Das ist auch ein unbeschreibliches Gefühl, sich auf so eine Bühne zu treten. Da muss man sich ganz genau überlegen, was man zu sagen hat.
Und dann 2 Stunden oder länger durchhalten. Mhm. Ne? Sie sind 26 und Ihre frühe Kindheit haben Sie in London gelebt. Gibt es da eigentlich eine Verbindung zu Shakespeare?
Also schon, weil ich bin in London geboren, dann bin ich hier auf ein deutsch-englisches Gymnasium gegangen und da haben wir ganz, ganz viel Shakespeare gelesen.
Ah, ja.
Da kann ich mich noch erinnern, Miss Churcher hieß unsere Englischlehrerin und wir haben das wirklich oft in der Klasse einfach gelesen. Und
aber dann auf Englisch natürlich?
Auf Englisch, genau. Heißt, es war ein Begriff, aber das sind ja so komplexe Texte auch und so schöne und auch tiefgehende Texte, dass ich glaube ich jetzt mit 26 natürlich viel mehr verstehe als davor. Aber es ist schon extrem interessant, dass dieser Typ, wenn es ein einzelner Typ war, es schafft, Sachen zu kommentieren, die jetzt noch allgegenwärtig sind. Und ich glaube, Barbara Frey und die Regisseurin da in Wien beim Sommernachtstraum sagte halt irgendwie das, über das Stück, dass es halt aktueller ist denn je. Und das muss man, glaube ich, erstmal schaffen, wenn man das vor ein paar Tagen geschrieben hat.
Vor ein paar Tagen geschrieben. Ja.
Das ist auch interessant, ne, dass da also Übersetzungen gibt, die total funktionieren. Jürgen Gosch ist, glaube ich, die Version, glaube ich, zusammen mit Angela Schanalek. Ja, das funktioniert gut. Funktioniert sehr, sehr gut.
Es ist dann auch wieder Theater, ne, in so eine Sprache einzutauchen.
Absolut. Und ich glaube, bei der Inszenierung ist uns extrem wichtig, auch in der Sprache zu bleiben. Das war der Frau Frey extrem wichtig, dass wir diese Sprache auch ausstellen und dass wir gar nicht so viel kommentieren und noch dazu machen, sondern einfach mal die Sprache sprechen lassen und dass man den Sommernachtstraum auch versteht.
Das Wiener Burgtheater, das ist natürlich ein Ritterschlag, ne, für einen Schauspieler, oder? Wie empfinden Sie das jetzt?
Ja, als Sie mich angerufen haben oder mein Team angerufen haben, dachte ich vielleicht, es handelt sich zunächst um irgendein Theater in irgendeiner Burg. Irgendwann sah ich dann das Impressum in der E-Mail oder in den E-Mails und das war wirklich das Burgtheater. Da habe ich gesagt, ey, ich komme gerne, wenn ihr mich wirklich meint, aber ich brauche,
wenn ihr mich wirklich meint,
dann komme ich gerne, aber ich brauche Unterstützung. Da habe ich eine tolle Sprecherzieherin an die Hand bekommen, Steffi Hofer aus Halle an der Saale. Die sei hier an der Stelle sehr lieb gegrüßt und wir haben nach jeder Probe nochmal so eine Extraschicht eingelegt und
Das finde ich interessant. Also das darf man oder das erlauben Sie sich als Schauspieler tatsächlich zu sagen, nicht ich kann alles, sondern ich brauche Hilfe. Das ist ja auch mutig eigentlich.
Das ist mutig, aber ich sage, ich bin gut, aber ich kann immer besser werden. Und klar, ich meine, ich bin da einer der Jüngsten im Ensemble und natürlich, ich lerne extrem viel bei jeder Vorstellung. Ich komme ja quasi auch gerade erst aus Wien. Und du musst auf so einer Bühne überleben. Und da brauchte ich Selbstbewusstsein. Und das musste ich mir holen in diesen Minuten mit der Sprecherzieherin. Es geht gar nicht immer darum, irgendwas Neues zu lernen, sondern irgendwie sich selbst zu vertrauen. Und wenn da jemand sagt, sie können das, dann denke ich auch, ich kann das. Und das hilft natürlich.
Wir können sie zurzeit auch in der ZDF-Mediathek sehen. Wer den Weihnachtsfilm verpasst hat, ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Zitronenherzen ist ein klein bisschen kitschig, aber unterhaltsam. Unterscheiden Sie eigentlich Ihre Rollen so in E und U, also in Unterhaltung und Ernsthaft? Oder ist jede Rolle gleich wichtig?
Jede Rolle ist gleich wichtig. Man muss natürlich alles mit einer gewissen Ernsthaftigkeit angehen. Bei diesem Film war es halt super praktisch, weil der tatsächlich in Wien gedreht wurde.
Ach, das konnte ich parallel?
Das konnte ich parallel machen. Deswegen habe ich das gemacht. Und es war auch interessant, mal ein bisschen was anderes zu machen. Ja.
Ansonsten spielen Sie ja in einigen sehr erfolgreichen Netflix-Serien mit, eben ein Berliner Musiker in Unorthodox, den erwähnten Fußballnationalspieler in Dogs of Berlin und dann noch einen sehr treuherzigen, also ich empfinde ihn als sehr treuherzigen Ranger in How to Sell Drugs Online Fast. Mich interessiert jetzt an dieser Stelle mal so der Unterschied in der Arbeit zwischen öffentlich-rechtlichen Sendern wie dem ZDF, dem Kino und Netflix.
Ich glaube, es liegt nicht tatsächlich unbedingt an den Sendern, dass man da Unterschiede macht, sondern es geht natürlich immer um das Team hinter dem Team. Ne? Mhm. Also wie ist Regie, wie ist Kamera, was sind da so die Visionen? Und ich glaube, bei Netflix, jetzt zum Beispiel bei How to Sell Drugs Online Fast, da gibt es eine tolle Kölner Produktionsfirma dahinter, die heißt Bild- und Tonfabrik. Und die verstehen total gut, diesen visuellen Zeitgeist einzufangen. Das war natürlich super, weil die auch mit How to Sell Drugs einfach, glaube ich, das erste Mal so ein deutsches Format auf die Beine gestellt haben, die das super gut machen, das Internet mitzuerzählen und WhatsApp mitzuerzählen und einfach ja dieses Internet auf so eine visuelle Ebene zu bringen. Christian Petzold, den muss ich, glaube ich, nicht vorstellen. Das war für mich einfach so, ich glaube, ähnlich auch wie beim Sommernachtstraum, so ein Nachhausekommen. Da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal jemanden gefunden, wo man sich selber so bestätigt fühlt, in wie man die Sachen sieht, wie so mein Ansatz ist zu filmen, wie es natürlich wunderbar, so als junger Mensch, ja, mit Meistern und Meisterinnen zu arbeiten, aber wenn die dann auch noch Sachen formulieren, vor allem, wo man denkt so, ja, das ist genau das, was ich auch denke, aber ich konnte das so noch nie auf den Punkt bringen. Und das sind natürlich Momente, wo man denkt, okay, jetzt bin ich ja richtig am richtigen Ort angekommen. Und es war toll. Und so unterscheiden sich immer so die Akteure voneinander.
Also aufs Team kommt es auf jeden Fall an. All diese unterschiedlichen Erfahrungen als Schauspieler konnte Langston Übel schon machen. Und das im Alter von 26, also sehr früh. Sie sind 1998 geboren. Welches Publikum haben Sie bei Netflix vor Augen? Also gerade jetzt in dem einen Film haben Sie ja gesagt, geht um WhatsApp, geht um Online. Das ist ja eigentlich auch Ihr eigenes Alter.
Absolut. Ich liebe mein Handy, ich liebe das Internet. wir sind eine sehr vernetzte Generation, das ist aber sehr schön, aber ich glaube, Netflix, das haben, glaube ich, mittlerweile fast alle.
Meine Frage geht eigentlich auch mehr so dahin, macht Machen Sie sich Gedanken, für wen spiele ich das jetzt eigentlich?
Eigentlich nicht. Nee, das mache ich nicht. Mir geht es irgendwie darum, dass ich natürlich immer einen wahrhaftigen Moment zu kreieren. Ich glaube, das ist generell so mein Ansatz beim Schauspielen. Es geht nicht immer darum, komplett in den Rollen zu verschwinden oder komplett ein anderer Mensch zu sein, sondern mir geht es ganz, ganz wichtig, dass es ein genuiner Moment ist.
Gerade der Serie, da geht es ja um, sagt ja der Titel schon, darum, um Drogen zu verkaufen, online und um allerlei Verwicklungen da. Es gibt ja auch Kritik, ne? Drogen würden verharmlost werden. Was sagen Sie dazu?
Wenig. Ich glaube, Kunst darf sehr, sehr viel. Und ich glaube, also Leute nehmen Drogen und Leute machen Sachen, die nicht erlaubt sind, so oder so. Ich glaube, das ist super egal, ob eine Netflix-Serie da über Drogen spricht oder nicht. Das ist, glaube ich, Drogen haben sich, glaube ich, schon bewiesen über ein paar Jahre.
brauchen Netflix nicht dazu, meinen
Sie? Das glaube ich nicht. Die sind, glaube ich, ein bisschen älter als Netflix.
Aber so spüren Sie manchmal so eine Verantwortung als Schauspieler?
Jein, muss ich sagen. Also ich muss sagen, ich finde die Entwicklung der Zeitgeist, dass irgendwie jeder Schauspieler oder jeder Künstler oder Künstlerin sich ständig zu irgendwelchen politischen Debatten äußern muss und irgendwelche Tatort-Schauspieler bei Maischberger sitzen und sich über irgendwelche Sachen beklagen, finde ich extrem komische Entwicklung. Ich bin ein extrem politischer Mensch und generell auch jemand, der seine Meinung hat. Ich finde aber, Meinungen sind auch etwas sehr Persönliches und auch etwas, was man ja auch mit seinen Freunden und Familie diskutiert und auch wachsen lassen muss. Und es geht nicht immer darum, super schnell eine absolutistische Meinung zu formulieren, die ich dann irgendwie irgendwo irgendwo lostrete und dann davon allen Leuten überzeugen muss. Ich glaube, Meinungen müssen ja fluid sein und ich weiß ja nicht immer sofort alles, sondern ich habe Meinungen, die sich weiterentwickeln und da möchte ich gerne zuhören und ich möchte in erster Linie mit meinen Filmen in Erscheinung treten und nicht mit irgendwelchen halbgaren politischen Meinungen. Das finde ich irgendwie eine ganz, ganz komische Entwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wenn Sie mit Ihren Filmen in Erscheinung treten wollen, also und Themen kümmern Sie ja, gibt es genügend Drehbücher für junge oder moderne, also zeitgemäße Themen?
Das weiß ich nicht. Also ich glaube generell, es gibt gerade super viele interessante junge FilmemacherInnen in Deutschland. Da sehe ich ganz, ganz toll. Ich denke zum Beispiel gerade an Jünglinge-Film oder auch die BTF, die auch super einen super jungen Ansatz vertritt. Ich glaube schon. Man muss natürlich den Rahmen auch geben, aber es ist halt auch kompliziert. Die Filmlandschaft ist natürlich hart umkämpft. Da gibt es viele Leute, die erzählen wollen. Es ist ja auch ganz toll. Deswegen muss man immer gucken. Ne? Alle müssen da irgendwie für ihren Weg kämpfen.
BTF, sagen Sie da, helfen Sie mir da nochmal?
Bild- und Tonfabrik aus Köln, das ist eine Produktionsfirma.
Ja. Achso, was Sie eben auch genannt haben.
Absolut,
bei Netflix.
Ja, richtig, die haben How to Sell Drugs online produziert, aber viele andere tolle Sachen auch.
Ich würde eigentlich gerne ein bisschen mehr über Sie erfahren, als über Sie persönlich. Ihr Vater ist Jamaikaner, Ihre Mutter ist Deutsche. Welche Rolle hat oder spielt in der Familie, spielen diese verschiedenen Herkünfte?
Also mein Vater ist sehr früh nach Manchester in England gezogen mit seiner Familie. Also glaube ich, habe ich so ein bisschen diese zwei Heimatgeschichten, also einmal irgendwie London, aber vor allem auch Berlin. Hier bin ich zu der Person geworden, die ich bin. Also hier West-Berlin. Ich habe gerade gesehen, Hans Rosenthal, Sportanlage. Da habe ich früher Fußball gespielt bei Tennis Borussia und hier ist ja der Hans Rosenthal Platz, glaube ich, hier beim Deutschlandfunk Kultur.
Weil er hier halt im Rias
genau, und natürlich hat. Irgendwie, das ist ja alles hier für mich Heimat. Also für mich persönlich, weil ich so viel reise, ob es Wien ist oder ich habe jetzt gerade eine Serie in London gedreht, Hijack mit Idris Elba, was natürlich auch ein absoluter Traum war, der da in Erfüllung geht, aber trotzdem bin ich einfach hier zu Hause und ich habe, glaube ich, in den letzten Jahren extrem das zu schätzen gelernt, dass ich eine Heimat habe, dass ich hier in Berlin durchlaufe, durch die Straßen und Leute kenne und die mich kennen und ich mich einfach hier wohlfühle. Also das ist einfach eine ganz, ganz große Sache.
Dann bin ich vielleicht echt also auch so ein bisschen auf einer falschen Spur gewesen, weil ich überlegt habe, also Sie sind einige Jahre in London aufgewachsen, sind ja auch nach wie vor viel in London, eben auch arbeitstechnisch, dass so eine binationale Familie oder Herkunft oder so in London einfach viel weniger auffällt und
das ist, glaube ich, die Sache. Also mein Kosmos war halt irgendwie natürlich erstmal meine Grundschule in London, in Brixton, was auch ein sehr durchmischter Stadtteil ist. Und dann war ich hier, weiß nicht, auf der Charles Dickens Grundschule in Berlin-Charlottenburg. Das ist halt eine deutsch-englische Schule. Es gibt hier in Berlin diese coole Sache, die heißt Staatliche Europaschulen Berlin. Es sind quasi ganz normale öffentliche Schulen, aber halt mit zwei Zweigen. Deswegen war das, glaube ich, nie so richtig was Besonderes. Dass das vielleicht für jemand was Besonderes sein kann oder vielleicht sogar was Negatives, das war nicht so richtig in meiner.
Also Sie haben gesagt, Ihr Kosmos eben auch. Also der war dann, war da auch schon sehr vielfältig.
Da sind wir vielleicht sogar langweilig gewesen in meinem Kosmos.
Als Sie mit, ich glaube, Sie waren 9? Oder 8 oder so?
2006, während der WM, während des Sommermärchens.
Ach ja, stimmt, das war, habe ich auch irgendwo gesehen, während des Sommermärchens nach Deutschland gekommen.
Ja.
Ja, und das war
der erste Eindruck.
Ist Deutschland so bunt geblieben?
Ich weiß nicht, ich glaube, Deutschland war nie wieder so glücklich wie in diesem Jahr.
Was war die größte Umstellung da?
Oh, das war, glaube ich, die Schule. Also die Schule in London, da haben wir natürlich Schuluniform getragen und nach jeder Pause mussten wir uns in eine Reihe aufstellen und wurden von der Lehrerin oder vom Lehrer in die Klasse zurückgebracht. Und hier unser Hof an der Flahtorallee sah ein bisschen aus wie so ein Park. Und da bin ich, glaube ich, erstmal ein bisschen durchgedreht. Da waren Schaukeln und was auch immer. Ja, man ist hier viel viel selbstständiger als kleines Kind schon. Also auch, ich kann mich erinnern, im M49er, die Buslinie hier in Berlin, da stehen ja auch schon so Kinder, wo man sich ja fragt, ob die überhaupt schon sprechen können mit so ihren Busausweisen, die ja schon ganz selbstverständlich im Bus, das war in London undenkbar.
Undenkbar? Also interessant, ich habe so gedacht, dann ist es vielleicht, wenn sie an Schule, dann ist es die Disziplin, die sie da gelernt haben oder die sie erhalten mussten. Aber sie haben jetzt vor allem das andere betont, nämlich die Selbstständigkeit hier.
Absolut.
Ist interessant.
Ja. Obwohl ich natürlich auch ganz viele Sachen auch aus London mitgebracht habe. Zum Beispiel wurde uns da ganz, ganz klar beigebracht, wenn man durch die Straßen läuft, Kinn nach oben, wach sein, immer schauen, dass alles in Ordnung ist. Und if anybody needs help on the street, you help. Weil wenn man die Uniform in London trägt, vertritt man die Schule. Heißt, man ist, auch wenn man außerhalb der Schule war, hat man sich zu verhalten, in einer gewissen Art und Weise. Und das habe ich, glaube ich, bis heute mitgenommen. Und
das ist aber spannend, das ist interessant.
Wenn ich durch die Straßen habe, eine absolute Wachheit habe, mir ist auch noch nie was passiert.
Aber eben auch die Verantwortung auch für andere, ne? Für
Absolut.
Das Geschehen drumherum, das höre ich jetzt. Ihre Mutter ist Lehrerin, ist das eigentlich ein Vor- oder Nachteil gewesen?
Ich glaube, ein Vorteil, weil sie natürlich uns absolut auch helfen konnte bei den Sachen, wo es um Sprache geht, bei den Sachen, wo es um Zahlen geht, hat sie, glaube ich, auch immer relativ ehrlich gesagt, ich war auch super schlecht, ihr müsst jetzt nicht besser sein als ich. Einfach bestehen.
Ja. Sie haben schon mit 8 Jahren vor der Kamera gestanden in einem Kurzfilm, der, ich glaube, auf der Berlinale damals entstanden ist. Sie waren ein Kindersoldat.
Ja.
Das ist ja ein hartes Thema. Haben Sie das damals mitbekommen, was Sie da verkörpert haben?
Ich glaube nicht so richtig. Und ich glaube, wir haben das alle ein bisschen unterschätzt. Ich kann mich erinnern, es gab dann auch eine Premiere innerhalb dieser Berlinale 2008, wo auch meine beiden kleinen Brüder, Diego und Pelé, auch dabei waren. Und meine Mutter hatte die halt selbstverständlich mitgenommen. Da habe ich alle ein bisschen unterschätzt, was für ein quasi harter Stoff das war.
Ja.
Und da gibt es so eine Geigenmusik da, die kann mein Bruder bis heute nicht mehr hören.
Oh, tatsächlich?
Aber das war auch ein absoluter Zufall. Meine Mutter hat aus ihrer Heimatort Wertheim in Baden-Württemberg einen befreundeten Kostümbildner, der hatte mich damals irgendwie weiterempfohlen und so habe ich diesen Film gedreht.
Ich wollte Sie nämlich fragen, wie das kam eigentlich, dass man dachte, langsam muss unbedingt zum Theater. Nee, war so ein Umweg. So, okay.
Absolut. Mhm. Und seitdem, aber das war meine Begegnung mit Film. Und ohne diesen Kostümbildner, ohne meine Mutter, ohne sie wäre ich natürlich sowieso nicht hier, aber das hat mich zum Film gebracht, weil ich hatte damit gar keine Berührungspunkte und das war der Berührungspunkt.
Und
also
da,
ohne
meine,
den Film wäre ich nicht heute hier. Nee.
Und dann ging es ja direkt weiter. Also Sie haben es, glaube ich, auch erwähnt, auch auf dem Theater, also schon als Kind Schaubühne und so. Dann gab es Filme wie Hanni und Nanni und so weiter und so fort. Aber Freunde, Sport, Rumhängen gab es auch noch?
Ja, schon. Also Tennis, Borussia, Sport, Rumhängen schon. Ja, wir waren viel auf dem Teufelsberg und haben auch super viel Spaß gehabt. Meine Kindheit war sehr, sehr schön. Aber es war toll, parallel irgendwie schon dass ich so manchmal so anfangen konnte, schon zu arbeiten. Weil ich glaube, ich war immer schon so ein bisschen weiter auch so in meiner Entwicklung. Und das Coole ist beim Film, ich glaube, es gibt keinen anderen Ort, wo ein 10-Jähriger oder 11-Jähriger einfach absolut ernst genommen wurde. Und das ist, glaube ich, die Sache, die ich total nicht mochte, ist, dass man oft als Kind nicht ernst genommen wurde. Ich weiß, man ist noch nicht so weit, man ist halt noch ein sehr, sehr kleiner Erwachsener, aber Kinder erzählen ja nicht nur Quatsch und dem kann man schon zuhören. An so einem Filmset konnte ich mit anderen Erwachsenen auf Augenhöhe sprechen und das hat mir so viel bedeutet, weil das, glaube ich, nicht immer so der Ansatz war in den Klassenräumen, dass man das wirklich für voll genommen hat, was
leider.
Kinder so sagen. Ja, leider. Ja.
Aber da sprechen Sie was an, was mir auch interessiert hat, weil Sie haben, aber da waren Sie dann schon älter, 2015 waren Sie ja auch nicht mehr klein, eine große Rolle gehabt in Freistadt in dem Film. Da geht es um Gewalt und ausgeliefert seinem kirchlichen Erziehungsheim. Das ist ja auch wieder so ein sehr hartes Thema. Aber also junge Schauspieler werden ja begleitet.
Ja, absolut. Wir hatten da
auch
da,
mental begleitet. Mh,
wir hatten da so Jugendbetreuer, mehrere sogar. Aber ja, der Film, das war dann der Auslöser. Als ich den Film in der 10. Klasse gedreht habe, danach habe ich entschieden, wenn ich mit dem Abitur fertig bin, dann will ich erstmal versuchen, Schauspieler zu sein. Da wusste
Warum
ich noch
war
nicht,
der Film Auslöser?
Weil da ich gemerkt habe, das ist wirklich etwas, was mir richtig Spaß macht. Als Heranwachsender wird man ja so oft gefragt, was machst du denn später, was willst du mal werden? Und das war mir so, ich habe mich so gefreut, als ich diesen Entschluss gefasst habe, weil man endlich mal eine Antwort hatte.
Und sie sind dabei geblieben. Mhm. Erst Abitur gemacht und dann eben die Schauspielerkarriere so richtig angefasst. Und das hat auch geklappt. Es kamen eben immer mehr Angebote. Ja, zum Beispiel eben auch mit einer Regiegröße wie Christian Petzold, der mit Langston Übel drehen wollte. Unserem Gast Langston Übel konnten wir 2023 eben im Kinofilm Roter Himmel sehen. Beziehungsdrama zwischen vier jungen Leuten in Brandenburg. Und unmerklich im Hintergrund schwelt ein Waldbrand. Sie sind Felix, der versucht es erst irgendwie allen recht zu machen, finde ich, ist so ein bisschen auf Harmonie aus, ne? Und letztlich geht er dann aber seinem Glück nach. Also vom Ende wollen wir jetzt mal nicht reden, aber so diese Spannung aus so Beziehungsentwicklung junger Menschen und dann war dieser globalen Gefahr im Hintergrund. Für den Zuschauer ist das irgendwie immer spürbar. Beim Drehbuch auch? Also wenn man das so, wie ist Ihnen der Stoff vorgekommen?
Als ich das Drehbuch gelesen habe, ist ja krass, wenn man dann so etwas liest von so einem Meister wie Christian Petzold, wo man dann denkt, ach ja, das ist halt einfach krass, weil die natürlich immer wieder aufs Neue beweisen, warum sie so erfolgreich sind und warum sie so renommiert sind, weil du liest das Ding und denkst dir so, wie willst du das überhaupt spielen? Also das ist ja schon so gut geschrieben, das schaffst du gar nicht. Das kannst du gar nicht irgendwie besser machen, als wie du es dir gerade dir vorstellst von den Wörtern her auf dem Blatt. Und am Ende war natürlich das Drehbuch und der Film irgendwie nochmal was anderes, weil das irgendwie dann auch so eine Art Vorlage war. Christian hat dann am Set das mit uns auch nochmal so ein bisschen auch anders entwickelt. Ja, wenn man so gute Sachen liest, da muss man gar nicht mehr so viel machen. Die Wörter fallen immer so von den Lippen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann ich.
Das ist interessant, wie Sie auch jemanden wie Christian Petzold beschreiben. Weil ich frage mich, was für eine Regisseurin. Also braucht ja jeder Schauspieler, jede Schauspielerin wahrscheinlich auch einen anderen Typus. Mhm. Wie ist das bei Ihnen? Wollen Sie jemanden, der Ihnen sagt, oder brauchen Sie Freiheit?
Ich muss ganz ehrlich sein, da muss ich auch Barbara Frei und Christian Petzold so ein bisschen in einem Atemzug erwähnen, weil das ist schon auch beeindruckend, Leute, die vielleicht auch ein bisschen älter sind als ich, dass sie trotzdem ein absolutes Interesse mitbringen an allem, an einer Person wie ich, an einem Zeitgeschehen, aber auch an den Sachen, die in einer Person wie ich interessiert. Und dann geht es natürlich darum, dass so ein Mensch natürlich die Fähigkeit hat, ein absolutes Selbstbewusstsein zu schaffen für einen Schauspieler. Ob es Christian oder Barbara sind, dass die sagen, ich habe mich jetzt für dich entschieden und du bist gut, du machst das. Und das ist natürlich, wenn du so jemanden im Hintergrund sagen hörst, nee, du machst das schon, ich glaube an dich, dann sind plötzlich andere Sachen möglich.
Das ist interessant, wie Sie den Background beschreiben, den sie brauchen, um eben frei spielen zu können.
Absolut.
Also so ein Backing ist einfach.
Man bekommt als Schauspieler in so einem Take alles mit. Alles. Man bekommt ich sage immer, ich bin an meinem besten Punkt, wenn ich in der absoluten Konzentration bin. Das heißt, ich bin absolut in der Szene, parallel aber hat man irgendwie 7, 8, 9 Augen, die plötzlich funktionieren. Du bekommst absolut mit, ob da hinten jemand
gähnt
oder ob es eine Art Zustimmung ausgestrahlt wird für das, was du da vorne machst. Mhm. Und wenn du das spürst und ein absolutes Backing spürst, dann ja, wie ich gerade sagte, dann kannst du echt weit gehen.
Ja. Weil Sie haben ja keine Schauspielausbildung.
Nee.
Wollen Sie die eigentlich nochmal nachholen? Wie ist das für ein Gefühl dazu?
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, manchmal bereue ich es auf jeden Fall, auch nicht diese 3, 4 Jahre gehabt zu haben, wo ich extrem viel ausprobieren konnte. Mhm. Ich habe keine Ausbildung und bin auch ab und zu schon mal hingefallen und war auch schon nicht immer so gut, dass ich mit mir zufrieden war. Und da muss man aber auch die Chance bekommen, besser zu werden. Das stört mich manchmal ein bisschen in künstlerischen Berufen, wenn man über Fußballer spricht zum Beispiel oder Leistungssportler, da ist ganz klar, dass die natürlich besser werden über die Jahre. Dass die natürlich mit 16 noch nicht so gut sind wie mit 27.
Und vom Schauspieler verlangt man das sofort?
Hat man manchmal das Gefühl, dass man ganz schnell entscheiden möchte, ob jemand gut oder schlecht ist und nicht darüber nachdenkt, hat er vielleicht noch nicht seine richtigen Kollaboratoren gefunden oder vielleicht wird er auch noch besser. Und ich glaube, ja, ich hatte da in dem Sinne auch Glück, auch hinfallen zu dürfen. Und jetzt habe ich am Burgtheater das war irgendwie für mich jetzt auch ein bisschen meine Schauspielausbildung. Ich habe aber noch nicht, um die Frage zu beantworten, das macht man ja eigentlich mit Fragen, noch nicht ganz entschieden, ob ich nicht vielleicht studiere, aber eigentlich habe ich schon entschieden und ich glaube nicht mehr.
Wir sind es gewöhnt, dass Fragen nicht unbedingt immer beantwortet werden.
Das kann ich mir tatsächlich vorstellen.
Vielen Dank, dass Sie darauf zurückkommen. Es ist interessant, dass Sie den Fußballer erwähnt haben, weil ich habe nämlich bei Ihrer Rolle des Fußballers da in Dogs of Berlin auch tatsächlich darüber nachgedacht, weil da spielen Sie ja einen, der auch so orientierungslos ist, auch durch diesen Ruhm, den er hat.
Absolut.
Und da habe ich nämlich irgendwie gedacht, was machen Sie, um auf dem Boden zu bleiben? Weil Ihr Ruhm ist ja auch ziemlich groß.
was mache ich, um auf dem Boden zu bleiben? Ich weiß, ich glaube, mein Umfeld, irgendwie mein, ich habe super tolle Freunde, ich habe tolle Familie, wo wir auch, glaube ich, ein Klima haben, wo wir einfach alle absolut ehrlich miteinander sind. Das ist, glaube ich, einmal ganz wichtig. Und ich glaube, so natürlich der Kontakt mit meinen Eltern, das lässt einen auch sehr gut auf dem Boden bleiben, weil ich bin natürlich für die einfach ihr Sohn.
Immer noch
und das,
der Sohn,
ja,
und nicht der Star.
Absolut. Manchmal würde ich mich wünschen, dass meine Mutter und mein Vater sich noch ein bisschen mehr darüber freuen, was sie so machen.
Den Appell haben wir jetzt gesetzt, okay. So als gefragter Schauspieler wird man ja zu Interviews wie diesem hier eingeladen, aber auch zu Talkshows, zu Quizshows. Wie fühlen Sie sich da?
Also ich war vor 2 Jahren das erste Mal bei ZDF Neo, bei so einer Talkshow, die hieß Neo Ragazzi. Das war eine absolut geisteskranke Erfahrung, weil du stehst dann da irgendwie hinter der Bühne mit so Benjamin von Stuckrad-Barre oder Annette Frier und dann geht die auf einmal die Sendung los und denkst so, hey, ihr wart gerade eben noch ganz anders. Und dann sind die auf einmal alle so angeschaltet und dann habe ich, glaube ich, kam diese Sendung war am Ende sehr, sehr nett, aber die ersten 15 Minuten war ich, glaube ich, wie so eingefroren, saß ich da im Fernsehstuhl und dachte mir so, was zur Hölle geht gerade hier ab?
Aber das ist interessant, weil genau diesen Eindruck hatte ich. Ich fand das so lustig. Also es war so eine laute Runde, sich mit Humor über bietend und sie waren so zurückhaltend da.
Ja.
Also man muss sich da auch einfinden, ne?
Das ist absolut. Ich glaube aber, ey, dass es völlig normal ist, dass man das nicht als Normalität empfindet. Und ich möchte auf jeden Fall nicht alle 2 Wochen in einer Talkshow sitzen, weil das ist nämlich auch so, auch wenn wir hier gerade beide sitzen bei diesem wirklich sehr netten Gespräch, das ist trotzdem nicht normal. Aber das ist okay. Mhm. Das ist aber auch cool, dass man einen nicht normalen Job hat.
Ja, und dann darf man eben auch nie vergessen, es ist ja, Sie sind ja in den seltensten Fällen wirklich der private Langston Übel, sondern Sie sind halt der
Das stimmt.
Schauspieler.
Und man muss sagen, dieses Hin- und Her-Switchen ist natürlich irgendwie auch nicht unbedingt das aller gesündeste für einen. Und vor allem, wenn ich gerade so, das kommt mir irgendwie gerade so auch natürlich diese ständige Selbstbeschäftigung, die man natürlich als Schauspieler auch hat. Es geht natürlich immer irgendwie um sich selber und das ist irgendwie auch nicht immer so richtig geil.
Sie hören Deutschland von Kultur und wir haben jetzt hier verschiedene Filme aufgezählt, in denen unser Gast Langston Übel mitgewirkt hat. Er hat viele Angebote. Und ich frage mich, sind das vielfältige Rollen, für die man ihn haben will? Ich habe das Gefühl, dass sie zum Beispiel nicht nach Hautfarbe besetzt werden. Wie empfinden Sie das selber?
Ja, ich wüsste auch tatsächlich nicht, wie man jemanden nach Hautfarbe besetzen würde.
Ja, das kann ich Ihnen gerne erklären. Vor ein paar Tagen war nämlich mein Gast die Regisseurin, Autorin und Schauspielerin Adriana Altaras.
Ich bin mit ihrem Sohn sehr gut befreundet.
Ja, das ist sicherlich auch ein ziemlicher Unterschied zwischen diesen beiden Generationen. Die wurde wegen ihres Migrationshintergrunds anfangs im deutschen Fernsehen nämlich nur als Putzfrau engagiert und später hat sie dann erzählt, später als Terroristin.
Mhm. Spannend, sympathisch. Ja,
genau. Also diese beiden Rollen gab es so.
Ja.
Das ist aber jetzt für jemanden, Person of Color wie Sie, also der Migrationshintergrund oder sowas spielt bei den Rollen keine Rolle. Bei den Charakteren, die Sie spielen, keine Rolle, haben Sie eine Ahnung?
Also ich weiß natürlich absolut, was Sie dort ansprechen. Ich glaube, das war auch generell so auch meine Haltung, auch den Anspruch an mich selber, dass ich natürlich in erster Linie mit meinen Rollen oder mit meinem Werk in Erscheinung treten möchte. Und ich glaube, dass das Thema, was Sie auch ansprechen, auch ein Thema ist, was natürlich immer wieder auch gerne auch einen so rübergestülpt wird. Zu denen habe ich auch
unterstellt wird.
Starke Meinungen, aber das ist halt meine persönliche Geschichte. Mhm. Und das muss nicht immer besprochen werden. Und es geht ja auch immer darum, mit wem oder wo fühle ich mich überhaupt so sicher über Sachen wie Rassismus oder über meine Hautfarbe zu sprechen. Ich glaube, das wird auch manchmal etwas unterschätzt, dass das auch in Anführungszeichen eine betroffene Person das nicht immer zu jeder Tageszeit und Tagesort, was auch immer, besprechen möchte. Aber mit meinen Rollen, klar, ich glaube, da bin ich fast auch so ein bisschen ellbogenhaft, weil mir das wichtig ist, dass ich da einfach als Schauspieler Langston Übel wahrgenommen werde und nicht der schwarze Schauspieler Langston Übel, weil der Schauspieler Langston Übel ist schwarz und darauf bin ich auch sehr, sehr stolz, aber das ist nicht immer eine Begründung.
Aber vielleicht hat sich das ja auch, sehen wir da ja eine Entwicklung im deutschen Film. Also, dass das eben auch nicht mehr so gehandhabt wird.
Das stimmt. Ich weiß bloß aber nicht, ob meine Karriere dafür repräsentativ ist.
Ja, okay.
Also, weißt du, ich glaube, das ist natürlich auch, wissen Sie ja auch, wird das, glaube ich, alles sehr schnell gemacht, dass man irgendwie auf irgendjemand zeigt und sagt, ja, der ist ja da und deswegen ist alles
dann
gut.
Dann reicht das, dann ist alles gut.
Und das
gut.
Ist, glaube ich, ich glaube, so viel kann ich verraten. Ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt angekommen, wo wir das sagen können.
Es gibt ja auch die andere Seite, ne? Mit welchen Schauspielerinnen sollen diverse Charaktere im Film besetzt werden? Kann man ja auch andersrum diskutieren. Also sollte Migrationshintergrund nur von Schauspielern mit Migrationshintergrund oder Menschen im Rollstuhl nur von Schauspielerinnen im Rollstuhl besetzt werden.
Ja, ich glaube, da muss man sich überlegen, worum geht's da. Ne? Da geht es nicht darum, dass irgendwie gewisse Bevölkerungsgruppen einfach keinen Zugang haben zu diesem Beruf. Und ich glaube, wenn sie so wenig Zugang haben und die Branche nicht inklusiv genug ist, dann sollte man vielleicht diese Rollen erstmal von denen spielen lassen.
Jetzt sind wir in so einem gesellschaftspolitisches Thema eben auch reingerutscht. Und Sie haben vorhin auch gesagt, Sie sind ein politischer Mensch. Ich habe gelesen, Sie sind auch SPD-Mitglied, aber auch das ist so etwas, also Sie würden nicht auf einer Wahlveranstaltung oder so?
Nö, stand jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, woher Sie das haben, aber es stimmt. Ja, das bin ich, ja. Ich bin SPD-Mitglied.
Wenn Sie sagen, Sie sind ein politischer Mensch, aber da ist jetzt die Parteizugehörigkeit nicht das Ausschlaggebende. Jetzt sind wir aber in Wahlkampfzeiten, ja, ziemlich. Was ist da? Haben Sie da eine Botschaft?
Nee.
Ich höre auf jeden Fall raus, Abwehr gegen eine Schublade. So. Sie hätten ja auch noch eine ganz andere Möglichkeit. Sie machen ja mit Ihrem Vater zusammen oder leiten mit Ihrem Vater zusammen eine Jazzkneipe in London?
Also meine Familie hat die, mein Bruder Duke, der ist da sogar mehr federführend, der managt es, aber wir arbeiten da alle so ein bisschen zusammen und das ist irgendwie für uns als Familie irgendwie natürlich auch so ein Ort, auch ein weiteres Zuhause.
Ja, und eine ganz andere Welt, ne? Also das ist auch nochmal ein ganz anderes Lebensgefühl wahrscheinlich.
Absolut, also ich bin natürlich einfach immer super gerne dort, jetzt auch als ich gerade in London gedreht habe, war das auch ein Ort, wo ich wieder sehr viel war. Bin ich auch sehr stolz auf meinen Vater, dass er das auf die Beine gestellt hat. Das ist echt ein schöner Ort, wo, genau wie Sie sagten, Jazz gespielt wird und es Essen gibt irgendwie zwischen 6 und 10 und danach werden so die Stühle und Tische rausgeräumt und es wird wie so eine kleine Hausparty und es ist echt cool. Echt ein toller Ort und auch so ein bisschen, was auch sehr schön ist daran, ist, dass so ein bisschen so der Generationswechsel auch vollständig irgendwie geschafft wurde. Da sind wieder super viele junge Leute dort, obwohl es die Bar halt wieder schon so lange gibt.
Gut, aber wir können uns darauf verlassen, dass Sie jetzt nicht wechseln in die Branche, sondern erstmal Schauspieler bleiben.
Erstmal Schauspieler.
Welchen Traum haben Sie da von Ihrer Schauspielerzukunft? Hollywood?
Also ich habe schon so einige Träume und ich muss auch sagen, in den letzten Jahren sind davon auch ein paar auch wahr geworden, ehrlicherweise. Das ist auch ein ganz, ganz tolles Gefühl, wenn ein Traum in Erfüllung geht, wo man irgendwie denkt, ein ganz, ganz unbeschreibliches Gefühl, so ein Moment, wo man merkt, ey, ich lebe gerade echt eine Sache, die ich mir damals vorgestellt habe. Aber wie es mit so Träumen so ist, die bleiben bei mir.
Man sollte sie auch nicht zerreden, ne?
Genau, gibt noch einige. Ich hab wirklich noch viel vor.
Schauspieler Langston Übel zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur und ich möchte die letzte Minute jetzt eigentlich nochmal nutzen.
Darf ich mir aber auch noch eine Sache wünschen?
Ja.
Ich muss ja sagen, ich bin ja heute hier nicht nur, weil ich mir gefragt wurde, sondern auch, weil Deutschlandfunk Kultur tatsächlich mein Lieblingsradiosender ist, den ich immer höre, wenn ich Auto fahre und ich mag den Claim so gerne. Das Feuilleton im Radio. Dürfte ich ihn einmal live im Radio selber sagen?
Bitteschön, da freue ich mich drüber.
Echt? Sie hören Deutschlandfunk Kultur, das Feuilleton im Radio.
Und heute zu Gast Langston Übel. Und der wird uns jetzt noch den Hintergrund seines Namens verraten. Langston.
Langston Hughes ist ein amerikanischer Dichter, der zur ähnlichen Zeit wie James Baldwin tolle Sachen veröffentlicht hat. Theaterstücke, Gedichte. Und das sind diese Zeit, also nennt man The Harlem Renaissance. Und nach dem bin ich benannt, Langston Hughes. Mein Bruder ist nach Duke Ellington benannt und mein anderer nach Pelé, dem Fußballspieler.
Wow, das sind ja auch... Das ist ja auch ein bisschen so ein, was man mitträgt, oder?
So ein bisschen Druck?
Ja?
Ja, vielleicht.
Nee, aber ich positiv vielleicht auch. Aber gerade so für die Kultur jetzt bei Ihnen in dem Fall, das ist ja...
Man kann ja seine Kinder schon mal so ganz vorsichtig in eine Richtung drängen.
Die Richtung von unserem Gast Langston Übel haben wir schön kennengelernt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank. Bis bald.